für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Auf für Süd in einer Nationalmannschaftspause, aber nach einem denkwürdigen Spiel von Borussia Dortmund, ein 1:1 beim HSV, ein Last-Minute-1:1, was viele Fragen aufgeworfen hat, die wir heute erörtern wollen. Wir sind natürlich Patrick Berger und ich und wir freuen euch alle, auf für Süd zu haben, aber Patrick ist weder auf für Süd noch auf der Couch zu Hause, sondern
in der Autostadt. Ja, wer weiß, wo die Autostadt ist? Wolfsburg. Mal wieder im schönen Wolfsburg. Ich habe die Karte gezogen. Jesko, der ein oder andere, der uns hört, hat mir tatsächlich geschrieben, was machst du in Wolfsburg? Ich wohne gar nicht so weit entfernt und bin BVB-Fan. Also auch interessant. Auch hier in Niedersachsen sind die BVB-Fans unterwegs. Ihr seht, wir nehmen ja neuerdings mit Video auf. Ne? Also ihr könnt hier zum Beispiel auf Spotify oder auch auf YouTube uns sehen. Deshalb müssen wir uns immer noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie wir das ein oder andere Zimmer vielleicht mal schön herrichten.
Hier oder die Pornobeleuchtung also ausmachen.
Soll ich sie gleich nochmal anmachen, hier die Lila-Beleuchtung?
Mach die gleich nochmal an. Ja.
Ich mach die später nochmal an.
Also bleib bis zum Ende dran, dann seht ihr nochmal die pornöse Beleuchtung.
Hier gibt es wirklich eine Pornobeleuchtung
im von Patrick Bergers Hotelzimmer.
Business Hotel in Wolfsburg. Aber ihr seht, so kennst du das eigentlich, Jesko, wenn du diese, wie nennt man die Kleiderhaken oder Kleiderbügel, wenn du die nicht aufhängen kannst quasi nicht abmachen kannst, weil dieser Diebstahlschutz ist, sonst hätte ich dieses schöne BVB-Trikot ein bisschen schöner aufgehängt.
Es ist ein gelber Punkt im Bild, es wird deutlich, was gemeint ist.
Ah, das ist doch gut, weil du so viele geklaut hast auf Dienstreisen, Jesko,
von den schönen Bügeln. Richtig, weil wenn ich was nicht habe, sind es Bügel, 100% richtig.
Ja. Ich muss aber sagen, ich habe einen sehr schönen Holzbügel vom Steigenberger Hotel. Ich weiß gar nicht, wie das mal in meinen Rucksack gewandert ist, aber komm, wir machen weiter.
So was. Du musst aufpassen, uns hören so viele Leute nachher, hört uns das Steigenberger. Wir sagen jetzt nicht, in welchem Steigenberger Hotel.
Nein, das genau.
War, aber sonst kriegst du gleich einen Brief, wir hätten gerne unseren Bügel zurück. Den vermissen wir schon seit Jahren, vermissen wir diesen Bügel.
Komm, lass weitermachen.
Ja, das HSV-Spiel war... wie ich fand, tatsächlich leider über Strecken ein bisschen eine Offenbarung. Nämlich, es ist das in die Hose gegangen, was in vielen Spielen vorher nicht in die Hose gegangen ist, dass du dann am Ende doch noch einen Gegentreffer bekommst oder am Anfang einen Gegentreffer bekommst, dem du da hinterher rennst. Das war wirklich, also ich habe das Spiel gesehen und habe gedacht, ey, die betteln um ein Gegentor. Sie machen genau das, was du eigentlich nie machen darfst, nämlich dich hinten reinstellen, nur noch Abwehrspieler bringen und hoffen, dass nichts passiert. Dir fliegt dann immer eine Ecke, ein Freistoß oder eben eine Flanke um die Ohren. Und dann kassierst du bei so einem knappen Vorsprung eben doch den Ausgleich. Du warst im Stadion, hattest du dieses Gefühl auch?
Ja, tatsächlich. Also wir haben uns eher gewundert, warum der BVB nicht auf das zweite Tor geht, warum er nicht zwingender wird, nicht den HSV in Anführungszeichen killt, wie man ja heutzutage sagt, weil, das muss man ja schon auch sagen, vom HSV jetzt nicht wahnsinnig viel kam. Es kam auch vom HSV jetzt nichts Zwingendes, auch wenn der BVB...
Was auch an der guten Defensive des BVB liegt, ne, die ja einfach da ist.
Genau. Die Defensivleistung war nicht schlecht, nur wenn du dann am Ende hinten raus nochmal so eine Flanke zulässt, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, gab ja auch intensivere Gespräche unter den BVB-Spielern auf dem Weg in die Kabine, aber dann auch noch in der Kabine, wer dann jetzt eigentlich der Schuldige war oder was man hätte besser machen müssen. BVB hat schlichtweg versäumt, auf das zweite Tor zu gehen und hinten raus ist dieses Unentschieden dann für mich sogar noch verdient, weil der HSV sehr aufopferungsvoll gekämpft hat, vor heimischem Publikum übrigens wieder eine richtig geile Stimmung, also Hamburg, HSV, das macht einfach Spaß, wurde auch ein bisschen nostalgisch, weil meine in Anführungszeichen Karriere als Sportreporter im Profifußball beim HSV damals bei der Mopo angefangen hat. Hab da noch ein paar alte HSV-Artikel aus der Mopo rausgekramt, wo es gegen Tuchel und gegen Klopp ging. Das war schon eine coole Zeit. Aber ja, geil, dass der HSV zurück ist. Super Stimmung. Trotzdem hätte es gar nicht zu dieser super Stimmung Last Minute kommen müssen, wenn der BVB ein Ticken cleverer gewesen wäre. Und das finde ich, Jesko hat sich in den letzten Wochen ein bisschen gezeigt. Wir haben ja im Podcast viel drüber gesprochen, ne, über diese biedere oder noch nicht Weiterentwicklung unter Kovac. Ne?
Genau. Und das ist halt genau das, was du sagst. Sie killen Spiele nicht. Sie brauchen bis zur letzten Minute, um Spiele zu gewinnen. Und das darfst du dir eigentlich als absolutes Top-Team nicht erlauben. Das kann mal vorkommen, ohne Frage, ne? Darum geht's nicht. Aber das ist halt wirklich die Regel in der Bundesliga, dass der BVB es nicht schafft, genug Tore zu schießen, um dann auch mal so ein Spiel hinten raus runterspielen zu können. Dass du nicht die ganze Zeit in Gefahr bist, doch noch den Ausgleich zu bekommen, oder vielleicht noch Schlimmeres, dass du eben mal 3-0 in Führung gehst gegen einen Aufsteiger. Weil bei allem Respekt vor dem HSV, der ist halt ein Aufsteiger. Und da musst du als BVB eigentlich auch mehr entwickeln. Aber, und das ist dann auch ein systematisches Problem, wie ich finde, ich erkenne keinen wirklichen Plan nach vorne, wie sie es denn jetzt anstellen wollen. Nach hinten ist das ganz deutlich. Und auch im Gegenpressing ist das alles ganz deutlich, was sie machen. Und das ist auch alles sehr gut. Nur wenn sie dann den Ball haben, dann frage ich mich immer, und jetzt? Ja, wo wollen sie eigentlich hin? Wollen sie zur Grundlinie? Versuchen sie es mit Flanken? Sie versuchen es oft mit langen Bällen von hinten raus auf einen Stoßstürmer, der den dann hält, um dann schnell nach vorne zu kommen. Funktioniert aber auch nur so semi gegen Mannschaften, die sich halt relativ weit hinten reinstellen. Wie das der HSV ja auch gemacht hat. Der hat defensiv ordentlich gestanden und dann ist Dortmund nichts eingefallen. Und das ist etwas, das müssen sie beim BVB, und mit sie meine ich ganz klar auch den Trainer Niko Kovac, meiner Meinung nach, ändern. Weil du hast ja auch Spieler auf dem Platz, die zocken können, die Bock darauf haben, die gerne spielen. Nehmen wir Kani Chukwuemeka. Der hat trotz allem ein richtig gutes Spiel gemacht. Der hat sich aufgedreht. Der hat
präsent,
schön die Bälle angenommen. Nur er hatte halt oft im letzten Drittel dann nichts, wo er sie hinverteilen konnte. So wirklich. Auch ein, zwei Dribblings genommen, die er vielleicht nicht hätte nehmen müssen, wo er auch hätte noch besser abspielen können, geschenkt. Aber ich finde, er hat dann einfach keine Position vorne gefunden, wo er dann Spieler in gefährliche Bereiche bringen konnte.
Weil er im Übrigen auch, Jesko, viel mehr auf der Achterposition spielen möchte eigentlich. Das ist seine Lieblingsposition, da fühlt er sich am wohlsten. Nur ist es ja dann irgendwie dieses, dann war er in der Startelf, hat sein Können unter Beweis gestellt, hat das ja dann quasi an der, übrigens einen ganz schnellen Sip Cola, morgens um, was haben wir, 8.32 Uhr, ja. Jesko, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Mein Gott, das ist ein einziges Laster, ne?
Ja. Wer meinen anderen Podcast gehört hat, der weiß, ich bin Cola-süchtig. Hallo, ich bin Jesko 44 und Cola-süchtig.
Ja, das ist so, das kann ich bezeugen. Also,
ich muss in die
Selbst. Wie oft ich dir schon irgendwo aus dem Kühlschrank oder aus dem Kiosk eine Coke mitgebracht habe.
Ja.
Ich habe Minztee, siehst du?
Ja, das ist toll.
Ja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, Kani Chukwuemeka. Es ist auch nicht die Position, die er eigentlich gerne spielen will. Dann ist es so ein verkappter Flügel, der aber mehr nach innen zieht. Das ist ja auch dieses, also auch
zwei Zehner nennt das übrigens Kovac, ne?
Er sagt, wir spielen
eigentlich mit zwei Zehnern.
Genau. Ja. Wobei ein Bayer in den letzten Spielen auch sehr oft mal an der Linie geklebt hat und dann irgendwie versuchen reinzukommen. Ja. Also so ganz erschließt sich mir das noch nicht, was sie da vorhaben. Und das ist ganz interessant, Jesko. Am Samstag hatte ich nochmal nach dem Spiel die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Spieler mich zu unterhalten, auch wenn mal die Kameras aus waren. Und da hat man schon rausgehört, das, was wir auch gerade thematisieren und diskutieren. Super, dass der Kovac sich stabilisiert hat, dass der Kovac denen diesen Arschtritt sozusagen gegeben hat und die Grundbasis geschafft hat, um jetzt theoretisch den nächsten Step zu gehen. Aber die Mannschaft, die würde schon gerne offensiver spielen, schon gerne mehr nach vorne spielen. Das ist jetzt auch, ich finde, da muss man auch mal ein bisschen einen schmalen Spagat zwischen Alibi suchen oder dann auch, ne, irgendwie, wo ist die Wirklichkeit? Weil in der Vergangenheit sich einige Spieler auch schon oft hinter dieser Trainer-Diskussion dann versteckt haben, vielleicht auch. Aber diese fehlende Idee vielleicht, die es gerade im Offensivspiel gibt, oder anders gesagt, dieses zu krasse defensive Denken lähmt vielleicht den einen oder anderen auch in dieser Denke, was mache ich eigentlich nach vorne, was traue ich mich vielleicht auch nach vorne zu gehen. Das habe ich aus den Gesprächen rausgehört.
Und das habe ich auch gehört, dass die Spieler tatsächlich sich nicht trauen, dass sie halt genau wissen, Defensive ist Trumpf und das muss ich erfüllen. Das sieht man übrigens auch bei Kani. Der hat ja so oft nicht gespielt, weil Kovac einfach immer noch mit seinem Defensivverhalten unzufrieden war, weil er eben nicht ordentlich gegen den Ball oder nicht so ordentlich gegen den Ball gearbeitet hat, wie Kovac sich das vorgestellt hat. Das macht er jetzt, aber natürlich zu welchem Preis? Und das musst du dich bei allen fragen. Zu welchem Preis wird die Defensive so hochgestellt? Auch Karim Adeyemi, der wird jetzt auch kritisiert. Ah, er ist nicht konstant, er trifft jetzt schon wieder nicht, aber er arbeitet viel und er rennt viel und er macht halt Wege, die er vorher nicht gemacht hat. Insgesamt, und das ist auch das, was ich höre, müssen sie mal ein bisschen loslassen. Ja, also in diesem sehr, sehr starren, defensiv denkenden System muss vielleicht dann Kovac auch mal sagen, okay, Jungs, die Defensive steht, wir haben da einen Gedanken für, ihr habt das auch verinnerlicht, jetzt könnt ihr euch ein bisschen gehen lassen, jetzt könnt ihr ein bisschen mutiger sein, jetzt könnt ihr mal vorne noch präsenter sein. Mhm. Auch zum Beispiel das Zeichen, dass Julian Riasson auf der rechten Seite mehr spielt als Jan Couto, ist für mich ganz klar, Julian Riasson ist der defensiv stabilere. Mhm. Und das sehe ich gegen Manchester City, sehe ich das hundertprozentig. Hätte ich 100% Julian Riasson spielen lassen. Mhm. Bei einem HSV, wo ich weiß, ja, und das ist auch der Grund, warum Pascal Groß in der Startelf steht, können wir auch gleich nochmal drüber kurz sprechen, weil der kriegt ganz viel Kritik ab gerade. Ja. Wenn ich weiß, dass ich mehr Ballbesitz haben werde als der Gegner, und das wussten sie vorher gegen den HSV, dann macht es doch durchaus Sinn, mal Jan Couto wieder reinzubringen. Aber, und das hat Kovac mir auch im Interview gesagt, er hat bei Riasson aktuell das bessere Gefühl, heißt übersetzt, der arbeitet defensiv besser mit und deswegen lasse ich Riasson spielen.
Hm, hm. Im Übrigen, wo du gerade bei Riasson bist, war im Stadion sogar noch sehr gut zu sehen. Ich bleibe dann auch immer ein bisschen länger ganz gerne auf den Plätzen, wenn ich jetzt nicht gerade schon runterrenne in die Mixzone oder irgendwie
total interessant. Auf den
Platz. Ja. Ja, und da einfach dann nochmal zu sehen, wie die Emotionen vielleicht bei den Spielern auch gerade da sind, wer welche Reaktion zeigt, wer geknickt ist oder dann auch in den Dialog geht. Und da war eben zu sehen, dass Riasson, den du eben angesprochen hast, und Gregor Kobel sehr angeregt diskutiert haben. Das ging dann in der Kabine sogar noch weiter. Die Mannschaft hat auch sehr deutliche Worte gefunden. Da wurde es dann auch laut nach dem Spiel in der Kabine, was jetzt nicht nur gegen Riasson gerichtet war, was auch generell gerichtet war. Und wir haben ja verschiedene Punkte, und da bin ich mal gespannt, was du sagst, Jesko. Auf der einen Seite sagt der Kobel natürlich durch die Blume, kann ich mir vorstellen, Julian, das ist deine Flanke, warum lässt du die
Flanke verhindern?
Dann gibt's
den nächsten, Schlotti muss den Kopfball verhindern. Genau,
Schlotti, du musst den Kopfball verhindern. Übrigens keine gute Schlotterbeck-Woche. Die beiden Gegentore gegen Manchester City, oder waren ja mehrere, aber in zweien, finde ich, hängt er mit drinne, weil er nicht den entscheidenden oder entschlossenen Schritt auf den ballführenden Spieler macht und dann eben dieses Kopfballduell.
Foden in dem Fall.
Ja. Foden in dem Fall. Das Kopfballduell kannst du natürlich gegen Königsdörfer verlieren, aber es war eine unglückliche Woche. Und das ist jetzt die Frage, die intern diskutiert wurde. Und wie siehst du es, Jesko? Musst du eher den Druck, also musst du die Flanke zumachen, weil 12, 13, 14 Flanken lässt du irgendwann zu, sagt auch Schlotterbeck, und dann ist klar, dass vielleicht mal so ein Ding reinfällt.
Ja, du musst bei der Flanke tatsächlich enger draufbleiben. Da bin ich auch da. Aber in der 96. Minute, dann ist halt der letzte Schritt manchmal schwer.
Ja. Ja,
das ist dann so. Ja. Und ich sage auch, das ist eine Detaildiskussion, die kann man führen, ohne Frage. Aber der Fehler liegt darin, dass du es nicht schaffst, vorher 2-0 zu führen. Mhm. Und auch nichts dafür tust. Das finde ich ja das Bedenkliche. Du tust eigentlich nach dem Tor fast nichts mehr dafür, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und hinten raus nimmst du alles, was offensiv denkt, außer Adeyemi raus und wechselst Verteidiger ein. Mhm. Das heißt, du signalisierst ja auch der eigenen Mannschaft, so, jetzt stellen wir uns mal hinten rein und versuchen, alles rauszuköpfen, was geht. Und das ist dann halt in der ersten Liga so, dass dann mal sowas passiert. Ja, das ist dann am Ende eine Fehlerkette. Ja, und ne, wie sagt man so schön, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.
Ja.
Sich da jetzt einen Einzelnen rauszusuchen, kann man sicherlich in der Detailanalyse machen. Aber wenn du das große Ganze siehst, dann muss man sagen, Dortmund ist nicht in der Lage, solche Spiele früher zuzumachen. Und das ist ein Problem. Und daran müssen sie arbeiten. Mhm. Denn, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, je länger so ein Spiel offen ist, desto mehr musst du investieren. Mhm. Ja, und je mehr du investierst, desto mehr Kraft kostet es. Und bei diesen Wochen, die sie haben in Dortmund, haben sie nicht so viele Reserven, die sie dann auf solche Spiele vergeuden können. Da müssen sie dann einfach mal ihre Klasse zeigen und sagen, wir gehen mit einem 2-0 in die Pause gegen den HSV. Dann muss der was tun. Ja, dann muss der nach vorne was machen. Und dann kriegen wir nach vorne auch mehr Platz. Mhm. Und das ist für mich das eigentliche Problem. Nicht, ob da jetzt ein Julian Riasson den Fuß nicht an die Flanke bekommen hat.
Mhm. Ja, 100%. Und das ist insgesamt auch ein Thema, was Spieler, die offensiv denken, beispielsweise ein Julian Brandt, auch ein Karim Adeyemi, auch ein Nico Schlotterbeck, dass die, weil er denkt ja auch als Abwehrspieler trotzdem auch offensiv mit seinen Diagonalbällen, dass die sich einfach mehr nach vorne gerichteten Fußball wünschen. Und das finde ich ganz interessant, weil da sind wir irgendwie auch bei dem Thema, was wir unter Terzic mal hatten, ja, wo die Mannschaft zu destruktiv war, zu sehr den defensiven Ansatz gewählt hat. Nicht falsch verstehen, anders als bei der Kovac-Zeit finde ich das jetzt als bei der Terzic-Zeit finde ich das unter Kovac richtig, weil die Mannschaft ja total verunsichert war, aus einer ganz anderen Situation herauskam, wo gerade hinten nichts gepasst hat, wo dieser Siegeswille nicht da war, vielleicht auch dieser Teamzusammenhalt. Das hat der Kovac alles hinbekommen und das ist schon eine andere Basis, die jetzt gerade erstmal gelegt wurde, als vielleicht auch unter Nuri Sahin, ne? Wo keine Fitness da war, wo dieser unbändige Wille vielleicht nicht so richtig da war. Das hat er hinbekommen, aber er muss jetzt die nächste Entwicklungsstufe hinkriegen. Und passend dazu, Jesko, ich habe eben mal geguckt, ich habe es nicht mehr gefunden, aber die Aussagen von Sebastian Kehl oder auch Nico Schlotterbeck nach dem Spiel, also Schlotterbeck, der sagt, wir müssen ein wenig mehr Fußball spielen.
Ja, und das, mit ein wenig ist natürlich ein Euphemismus, da merkt er ganz klar, Leute, wir müssen mehr Tore schießen, wir müssen mehr offensiv denken, wir müssen mehr nach vorne machen. Das ist natürlich dann eine Verniedlichung, die er da benutzt, aber ne, so.
Genau, und Sebastian Kehl, der hat auch deutliche Worte nach dem Spiel gefunden, dass er natürlich enttäuscht ist, dass er sauer ist, dass er das jetzt erstmal die nächsten Tage verarbeiten muss und hat dann natürlich auch gesagt, dass er von dieser Mannschaft, natürlich auch von den Spielern, aber indirekt dann auch von dem Trainer, erwartet, dass man spielerisch eine Entwicklung hinlegt. So.
Ja.
Und das sind jetzt schon deutliche Worte. Deshalb, ich will jetzt noch nicht von der hochexplosiven Stimmung sprechen, das ist noch zu viel, aber es knistert und es brodelt so ein bisschen. Das war auch das Erste, was du mir in der WhatsApp-Nachricht privat geschickt hast, quasi mit Abpfiff. Muss gar nicht genau sagen, was der Inhalt war, aber da hast du schon gesagt, oh, jetzt so langsam könnte so ein Kipppunkt werden, auch bei den Fans, ne? Die so
genau, das merke ich auch schon.
1-0 gegen Augsburg, 1-0 quasi gegen fast Köln. Gegen HSV, 1-0 gegen Köln, ja, genau so, ne?
Dann gegen Man City ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen.
Genau.
Das war auch in City schon mal anders, muss man ehrlich sein. Ich habe da schon deutlich bessere Spiele vom BVB gesehen.
Ja, und der BVB hat, kurzer Einschub, 16-7, habe ich eben nochmal geguckt, 16-7 Torverhältnis in der Bundesliga. Die Bayern sind bei 35-6, Leipzig bei 20-13. Also der BVB hat mit den Bayern, die haben 6 kassiert, aber tatsächlich die zweitbeste Abwehr in der gesamten Liga, nur eben nach vorne. Ne? Also Leverkusen schießt mehr Tore als du, Leipzig schießt mehr, die Bayern schießen mehr, Frankfurt schießen mehr, Hoffenheim schießen mehr. Also
ich wollte jetzt auch mal so ein bisschen den Kovac-Anwalt spielen, weil wenn du dir die Bilanz anguckst, ja, wenn du die Bilanz so durchziehst im Schnitt, wie du jetzt bist, dann landest du am Ende auf Platz 2, 3 oder 4.
Mhm.
Das ist das Ziel von Borussia Dortmund, dass du dieses Jahr nicht Meister wirst. Damit haben sich, glaube ich, alle in Deutschland mehr oder weniger abgefunden. Mhm. Das Ziel ist ganz klar 2, 3, 4. Mit diesem Schnitt, den du jetzt hast, landest du da. Nico Kovac hat in dieser Saison 2 Spiele verloren. Mhm. 1 gegen Manchester City und 1 gegen den FC Bayern München. Mhm. Das sind Gegner, gegen die kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Ja, er hat die Mannschaft ganz klar stabilisiert, hat ihr ganz klar einen Weg aufgezeigt, wie sie jetzt Fußball zu spielen hat. Das sind dann auch schon Erfolge von Nico Kovac. Übrigens auch und nicht nur die harten Fakten, sondern auch die Soft Skills hat er geändert. Ne? Du hast es schon angesprochen, deutlich mehr Disziplin im ganzen Verein. Also es ist jetzt auch nicht nur, dass da einer in die Eistonne nach dem Spiel geht, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass der Umgang im Verein nochmal ein anderer geworden ist, nochmal ein respektvoller geworden ist, auch zwischen Mitarbeitern und Profis zum Beispiel. Auch da herrscht mehr Disziplin, mehr Respekt. Das sind sehr, sehr viele Errungenschaften, die Nico Kovac sich auch auf seinen Zettel schreiben darf.
Ja, und auch wie er die Jungs dann manchmal packt. Ne? Ich denke zurück, ich weiß nicht, ob jeder die Szene im Kopf hat, als in Manchester Karim Adeyemi ausgewechselt wurde. Es hat ihm nicht so ganz gefallen, auch die Körpersprache im einen oder anderen Moment. Und da ist Kovac wirklich zu ihm hin, hat ihm eine Ansage gemacht, hat ihm sogar so als wäre Adeyemi ein kleines Kind, gab so einen Backenkneifer.
Der ist schon sein Liebling. Ne? Ja. Also er mag den sehr, weil er sieht halt, er sieht halt ganz viel in ihm. Will ihn auch weiter fördern, will ihm auch Wege aufzeigen, wie er besser werden kann. Auch das, er arbeitet da auch sehr detailliert mit einzelnen Spielern. Das sind alles Dinge auf der Habenseite.
100%
von Kovac. Ja, ne? Am Ende wusstest du auch, was du bekommst, wenn du Nico Kovac holst. Dann bekommst du kein Offensivfeuerwerk. Dann bekommst du keinen Barcelona-Fußball. Dann bekommst du eine Malocha-Mentalität und Arbeiterfußball. Ich finde nur mit dem Potenzial, was auch diese Mannschaft hat, musst du besser, souveräner und gefährlicher nach vorne Fußball spielen.
Mhm.
Und wenn er da vielleicht noch einen Switch, aber wir können uns mal überlegen, wie könnte er das machen? Man könnte natürlich nachdenken, ob man im Trainerstab nochmal was verändert und sagt, so, wir holen uns jetzt wirklich nochmal einen dazu, der sich nur um die Offensive kümmert. Das gibt es in vielen Vereinen.
Gibt's, ja.
Glaube ich bei Kovac allerdings nicht dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich grundlegend einfach in seiner Arbeitsweise und auch in seiner Fußballdenke nochmal verändert.
Ich weiß gar nicht, ob das so komplex ist oder so komplex sein muss, Jesko. Ich glaube einfach, dass es ist gut, dass er ihnen das eingetrichtert hat mit diesem extremen defensiven Denken, aber es ist vielleicht auch dieses, Jungs, traut euch mal wieder was, geht mal wieder in Dribbling, kriegt diese Leichtigkeit nach vorne zurück, sucht die richtigen Situationen.
Und ihr kriegt hinterher keinen Anschiss, sondern ich möchte das jetzt auch mal sehen, ne? Ihnen da dann auch das Vertrauen zu geben, gerade den Jungs, die das können und sagen, macht es, ich werde euch nicht verteufeln dafür.
Ja, stell die Spieler auf den besten Positionen ein für sich, das ist auch eine ganz entscheidende Geschichte. Ich habe jetzt keine anderen Informationen, als dass er irgendwie nicht fit sei oder angeschlagen ist. Wenn es so ist, Schande über mein Haupt. Aber setz verdammt nochmal den Felix Metscher auf. Der muss für mich eigentlich aktuell jedes Spiel spielen. Ja, das ist gerade dein Unterschiedsspieler, der im Spiel nach vorne was macht, der was ankurbelt, der auch gerade defensiv torgefährlich ist. So, ne? Ich verstehe schon, dass er die Rotation anwerfen muss oder den ein oder anderen Spieler vielleicht schonen muss, aber es gibt dann doch den ein oder anderen auf neuralgischen Positionen, die müssen einfach spielen und die müssen dann auch zeigen, dass sie die Führungsspieler sind oder sein können oder die Unterschiedsspieler sein können, um vielleicht auch mal so ein Spiel alleine zu entscheiden. Aber das wird jetzt in den nächsten Wochen wirklich noch ganz interessant und das war im Übrigen auch immer gemeint, als wir drüber gesprochen haben, Nico Schlotterbeck, verlängert er nicht, als es immer hieß, er will die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten. Da gehört natürlich auch sowas mit rein, ne? Also wie entwickelt sich der Verein nach vorne, was ist unter Nico Kovac möglich, welchen Fußball spielen wir, vielleicht auch auf die Zukunft ausgerichtet. Also jetzt nicht interpretieren, das heißt jetzt sofort, dass der Schlotterbeck dann, weil es nicht funktioniert, jetzt sagt, ich hau in den Sack, ne? Aber das sind schon Themen, die natürlich in so eine Geschichte eben mit Perspektive.
Die Spieler wollen halt eine Perspektive sehen. Ja. Und ein Nico Schlotterbeck ist halt ein sehr ambitionierter junger Spieler, der halt eine Perspektive haben möchte. Und die muss über die Fans lieben dich hinausgehen. Da muss man auch mal so ehrlich sein.
Also ja,
das ist jetzt, das ist jetzt nicht damit getan, dass sie ihm Plakate malen, Schlotti, bitte bleib, sondern der will auch im Verein harte Fakten sehen, wie es weitergeht in den nächsten Jahren und welche Perspektive dieser Verein hat.
Genau. Und ich bleib dabei, das wird bei Schlotterbeck jetzt keine schnelle Entscheidung in den nächsten Tagen oder Wochen. Das wird sich weiterhin ziehen. Das kann auch weiterhin den Ausgang oder das Ende haben, dass er den Verein verlässt. Das ist weiterhin möglich. Wie gesagt, es hängt auch von vielen verschiedenen Faktoren eben ab. Ja, mal gucken, in welche Richtung das da gehen wird.
So, und dann hat die englische Zeitung, ich glaube, The Independent war es, die gute Idee zu sagen, warte, lass uns mal überlegen, der Sancho,
mögen
sie in Dortmund, der spielt bei Aston Villa ganz wenig, Manchester United will den loswerden.
Ja, könnte doch vielleicht nach Dortmund? Ja.
Und das Internet explodiert. Mann, ist mir das auf die Nerven gegangen. Ich bin ganz ehrlich, mir geht dieses Thema so auf die Nerven. Leute, ich kann den emotionalen Wunsch verstehen, einen Prime Sancho in Dortmund spielen zu sehen. Ich bin der Erste, der sagen würde, ja, gebt ihn mir. Ich liebe ihn. Es ist ein toller Spieler.
Ja, klar.
Aber die gesamten Rahmenbedingungen aktuell rund um Jadon Sancho, selbst wenn er hierher wechseln würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wird genauso wie beim letzten Mal, wo er einfach 3-4 Monate gebraucht hat, um wieder in irgendeinen Rhythmus zu kommen. Ja, und es ist aktuell, und das, ne, du bist der Transferexperte. Warte, ich stelle die Frage. Patrick Berger, Transferexperte. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Jadon Sancho in absehbarer Zukunft zu Borussia Dortmund wechselt?
Ja, nach unseren exklusiven Informationen ist, nein, aktuell einfach nicht wahrscheinlich. Schon gar nicht im Winter, ob im Sommer kann vielleicht wieder etwas anderes sein, aber es ist doch klar, dass das Thema wieder aufgemacht wird, weil eben im Sommer
das sich halt gut.
Es klickt sich gut, muss man auch sagen, es klickt sich sehr gut. Es ist einfach das Publikumslieblingsthema sozusagen, auch von euch, wie oft ihr uns natürlich hier auch bombardiert habt mit Sancho. Es wurde im Sommer heiß diskutiert, Sebastian Kehl wäre einer gewesen, der es grundsätzlich gerne gemacht hätte. Im Verein gab es aber dann mit Lars Ricken, aber auch mit Niko Kovac dann doch eher Parteien, die zu viel Skepsis hatten, die überwiegt hat. So, und am Ende ist das jetzt wieder einfach der Grund, warum das im Winter nochmal neu aufploppt.
Und es gibt auch schon wieder die Ersten, die Kehl jetzt vorwerfen, er will den nicht holen. Warum er ihn nicht geholt hat.
Warum er nicht
so,
geholt hat.
Also es ist ganz, ganz,
So, trotzdem finde ich jetzt unabhängig davon, ich weiß gerade nicht, in welcher Verfassung Jadon Sancho ist, weil ich von den 7 Einsätzen, die er kurz einsetzen oder hat er kaum gespielt, auch nichts gesehen habe, bin ich ehrlich. Aber
er ist einmal ein- und ausgewechselt worden in einem Spiel, ne?
Also so, wahrscheinlich hilft er dir gerade auch wirklich nicht, aber vom Typus her fehlt dir so ein Spieler schon, ne? Gerade auch dieser eröffnende Diagonalball, den Schlotterbeck oft auf die Flügel spielt, so, ne? Da muss man ja auch sagen, dieser Schlotterbeck-Ball, den er so liebt, den spielt er ja oft dann auch irgendwo hin und da ist ja nicht mehr wie früher ein Dribbler auf dem Flügel, ein Gittens, ein Duranville, theoretisch ein Sancho, ein, ne, so. Deswegen glaube ich schon, dass dir so ein Spielertyp grundsätzlich gut tut. Er kann auch auf dieser Doppelzehner-Position, die Kovac irgendwie spielt, spielen, kann auf dem Flügel spielen. So, ne, dass du grundsätzlich oder perspektivisch so einen brauchst, der einen Unterschied reinbringen kann und für überraschende Momente sorgen kann. Weil das ist es, Jesko. Das haben wir so oft diskutiert. Wir sitzen da im Stadion ich hatte diesmal, also ich saß mit dem einen oder anderen, der auch sehr im Fußballgeschäft drinne ist und sich gut auskennt. Und die sagten alle unisono, weil ich war da dann noch die Möglichkeit, in den VIP-Bereich so ein bisschen reinzugehen und mich zu unterhalten. Und da fiel immer wieder so dieses, das ist auch nicht mehr der BVB, der es mal war. So früher hat so dieses, so da ist ein Unterschiedsspieler und boah, der ist ja geil und der macht was Besonderes. Und das hast du gerade nicht, dass du dir, glaube ich, wirklich so die Frage stellst, so boah, wo ist so dieser überraschende Spieler beim BVB, dieser Unterschiedsspieler?
Ja.
Und deswegen weiß ich natürlich, dass das Sancho-Thema dann immer wieder kommt. Aber es ist sehr kalt.
Sehr, sehr kalt. Ja. Eiskalt. Ja. Eiskalt aktuell. Ja. Aber es funktioniert halt alle halbe Jahr mal wieder richtig
gut.
Ob in deutschen oder in englischen Zeitungen.
Ja, genau.
Im Übrigen keiner vor zurück.
Ja, im Übrigen, wie habe ich auch gelesen, dass der BVB im Winter intensiv drüber nachdenkt, jemanden zu verpflichten, weil Guirassy gerade nicht funktioniert und weil Fabio Silva noch nicht bei 100% ist. Auch da hören wir A, von welchem Geld und B, was für ein Spielertyp soll das sein? Also einer, der jetzt Konkurrenz ausübt auf Guirassy oder Silva, dann hast du wieder Unzufriedenheit. Soll das ein ergänzender Perspektivspieler sein. Also das ist jetzt gerade auch keine Top-Prio im Verein. Viel mehr, das haben wir auch am Montag im Transfer-Update berichtet. Dann haben wir den kurzen Transfer-Block hier vielleicht abgehakt. Mhm. Ist die Suche nach einem Innenverteidiger, weil Niklas Süle den Verein verlassen soll, weil Emre Can die Zukunft offen ist, dass man einen Innenverteidiger holt. Vielleicht schon im Winter als Vorgriff für den Sommer, aber dann spätestens im Sommer. Und auf der Sechserposition oder beziehungsweise Achter, Sechser gucken sie. Ich würde nach einem klaren Sechser gucken, der fehlt mir, das habe ich ganz oft schon thematisiert. Also seit Witzel hast du ja eigentlich nicht mehr diesen klassischen Fixstern vielleicht auch, der vielleicht hätte das so ein groß sein können, aber ein Witzel hat auch defensiv gut gegen den Ball gearbeitet. Das fehlt dir ein bisschen. Und sie gucken, haben wir jetzt auch gesagt, Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam, war auch Thema bei uns am Montag im TU, den scouten sie gerade sehr intensiv. Ist noch nicht klar, ob sie wirklich am Ende auf ihn gehen wollen oder nicht, aber zumindest ein Spielertyp, den sie sehr interessant finden. Der Vertrag läuft aus. 30 Millionen der Marktwert von Quinten Timber, Zwillingsbruder von Jurrien Timber. Ja, die berühmte Liste.
Und bester Freund von Justin Timber. Blake.
Mein Kopf ergänzt schlecht. Immer. Der war so schlecht wie mein schwarzer Kaffee. Kennt ihr eigentlich löslichen Kaffee? Was ist das eigentlich für eine scheußliche Erfindung?
Ich bin Camper. Aber ich trinke ja keinen Kaffee. Deswegen trinke ich koffeinhaltige. Das kann ich zeigen. Ich muss das so verdecken.
Ja. Also das ist wirklich das allerletzte. Also, das allerletzte. Aber ich bin auch ein Kaffee-Junk, aber.
Ja.
Wo ist meine Siebträgermaschine morgens um 8?
Die funktioniert ja dann erst um 9. Also,
ja, genau.
Mein Schwager übrigens, schöne Grüße, der hat der hat einen Bewegungsmelder im Bad. Das heißt, wenn er morgens ins Bad geht, dann geht unten schon die Siebträgermaschine an. Ja, ja, richtig gute Geil. Idee. Also Leute, ja, für mehr Heimwerker-Tipps, hört auf für Süd.
Ja, es gibt ja auch hier diese Kippschalter oder diese, die du elektronisch dann irgendwie, glaube ich, einstellen kannst. Gibt auch einige, die dann irgendwie morgens um x Uhr dann dafür sorgen, dass die Maschine an ist. Also wenn ihr alle Kaffee-Junkies seid und vielleicht so eine Siebträger habt und genau das gleiche Problem habt und vielleicht schon eine gute Lösung gefunden habt, schreibt mir gerne, weil ich da gerne bereit bin. Ich warte ungern 25 Minuten auf meinen schönen Kaffee da.
Aber es ist doch eine gute Idee, oder nicht hier so ein Bewegungsmelder? Und dann hast du eine Steckdose drin, die auf den Bewegungsmelder reagiert und wenn du dich bewegst, dann geht die Steckdose an.
Mhm. Ja. Ja, nicht schlecht.
Ja, voll gut.
So, da geht die auch auf den Hund, wie bei dir? Also dann wird
ja, wahrscheinlich. Da geht die jede Nacht dreimal an. Girassi und Benzebaini stehen auch zu Hause an der Siebträgermaschine, weil sie nicht zur Nationalelf gefahren sind.
Absolut richtig, ja. Genau.
Benzebaini hat es auch ein bisschen im Rücken. Das ist auch der Grund, warum er nicht hingefahren ist.
Ja.
Girassi ist sicherlich eine Entscheidung, um ihn mal wieder in die Spur zu kriegen. Weil auch ich bin eigentlich ein großer Girassi-Fan, ist ein guter Mittelstürmer. Aber wenn du in den letzten 11 Spielen nur 2 Tore schießt, dann hast du auch ein bisschen ein Problem in der Mannschaft. Und das
du
Problem
hast
haben
die
sie
Krise
gerade.
Heraufbeschwört, Jesko.
Ah, jetzt
du bist der Schuldige.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich habe also
du hast
auch hier
nämlich dir Daten bestellt bei Opta und hast vor 3-4 Wochen das so seziert, dass alle meinten, wie wir Idioten von der Krise sprechen können.
Genau.
Ihr seid ja noch gar nicht da.
Stimmt, da sind wir auch sehr viel kritisiert worden, tatsächlich. Aber
keine Schadenfreude, bitte, weil es wäre schon.
Nein, überhaupt nicht.
Sehr ruhig.
Total. Nee, hat nichts mit Schadenfreude zu tun. Aber ich,
weiß ich doch.
Es ist dann natürlich auch so ein bisschen eine professionelle Bestätigung, wenn man Dinge vielleicht kommen sieht. Ne? Und irgendwie wirkte er einfach nicht fit lange. Ne? Er ist zwischendurch mal ganz kurz rausgegangen, dann aber auch direkt wieder reingeworfen worden. Niko Kovac hält auch sehr stoisch an ihm fest. Weil er vielleicht auch in Fabio Silva aktuell noch keine Alternative sieht. Also die Auswechselpolitik in Hamburg, ne, die habe ich auch einfach nicht verstanden. Da ist Fabio Silva gar nicht zum Einsatz gekommen.
Können wir da nochmal drüber reden?
Metscher ist gar nicht zum Einsatz gekommen.
Brandt ist gar nicht zum Einsatz gekommen, auch gut, wenn ein bisschen angeschlagen. Aber
in der 90. Minute wurden außer Anselmino. Alle offensiven Reihen rausgenommen und dann wurde
es kam Anselmino zum Beispiel
Anselmino
hinten raus.
Rein, also das erschließt sich mir nicht und da muss man dann auch nochmal, das werden wir auch tun, nochmal wirklich kritisch nachhaken, warum zum Beispiel ein Fabio Silva so wenig Einsatzzeit bekommt. Ja. Also das Argument, der ist nicht 100% fit. Also dann lässt du ihn halt nur 50 Minuten spielen oder 60 Minuten spielen und nimmst ihn dann raus. Es kann ja auch eine Alternative sein. Deswegen, also ich habe auch mal gelernt, wenn du nicht ganz fitte oder angeschlagene Spieler hast, dann setzt du sie lieber von Anfang an ein, als sie einzuwechseln, weil sonst musst du eventuell zweimal wechseln, weil wenn der angeschlagene Spieler dann doch sagt, oh, ich kann doch nicht, dann musst du ihn wieder rausnehmen. Also das erschließt sich mir nicht 100%, warum auch da dann in der Mittelstürmerposition mit allem Respekt vor der Arbeit auch von Ciro Girassi nicht gewechselt wird. Der war einfach nicht gut. Also ein Kollege hat ihn in Manchester City mit Anthony Modest verglichen. Das fand ich dann ein bisschen hart, was die Technik angeht. Aber du siehst einfach auch beim Ballbehaupten, bei der Ballannahmen,
das fand
ist
ich
nicht
interessant.
Sauber.
Auch in Hamburg. Normal hat Seru ja eine gute Ballbehandlung, auch wirklich hat er schon Treffer gehabt, wo Ballmitnahme und Schuss gefühlt eine einzige Bewegung war im Laufen. In Hamburg wirkte das richtig hölzern, also auch teilweise mit Chukwuemeka sich auf den Füßen gestanden, den Ball im Rücken dann nicht richtig behauptet, sich abluchsen lassen. Und das sage ich dir, ist nicht nur ein Selbstvertrauensthema, sondern vielleicht auch ein Thema Schulter, Oberschenkel, da Blessur, nicht 100% fit, wie gehe ich rein, in Zweikampf, habe ich das im Hinterkopf oder nicht. Ich verstehe schon auch die Reaktion von Niko Kovac und eigentlich finde ich die gut, zu sagen, das ist unser Starspieler, das ist quasi unser Mbappé, unser Haaland, und ich setze ihn nicht direkt auf die Bank in der Hoffnung, dass Seru mir das mit 1 oder 2 Toren dann auch wieder zurückgibt, dieses Vertrauen. Und dann kann man sagen, als Trainer alles richtig gemacht, Seru Knoten geplatzt, Seru ist wieder da.
Ja.
Nur wenn das halt gerade nicht kommt, dann musst du vielleicht echt irgendwann überlegen, ohne dass es eine in Anführungszeichen Majestätsbeleidigung ist, ich nehme meinen Starstürmer raus, ich kommuniziere das auch so, der braucht jetzt eine Pause. Der hat immer die Knochen hingehalten die letzten Wochen und Monate, genau, als nie ein Ersatz da war. Und jetzt geben wir ihm die Pause und Fabio Silva wird netzen. So, ne? Und dann kannst du immer noch nach ein, zwei Spielen sagen, oder Seru kommt immer noch die letzten 20, 30 dann für Silva. Das fände ich auch nicht verkehrt. Aber merkst du mal, seit dieser Elfmeter-Thematik, da wurde mir ja auch nachgesagt, ich würde zu viel reininterpretieren, aber seit dieser Elfmeter-Thematik läuft es gar nicht mehr.
Zwei Tore geschossen. Und dann nicht in dem Spiel hat er auch kein Tor geschossen, hat seitdem zwei Tore geschossen. Gegen Bilbao wurde er angeschossen und gegen Augsburg hat er ihn von den Augsburgern vorgelegt bekommen.
Und ich sagte, das hat irgendwie einen Knick ausgelöst, psychologisch, dass er irgendwie das Gefühl hatte, was passiert jetzt hier? Also, ja.
Also, es gibt auf jeden Fall, gibt es so eine Kohärenz, ne? Das kann man erkennen. Ja. Und Dortmund braucht seine Tore und Dortmund braucht einfach einen fitten Siru Girassi. Wir haben letztes Mal schon über eine taktische Umstellung diskutiert.
Ja, stimmt.
Und dann hatten wir es gesehen? In Augsburg hatten wir dann fast schon das 4-2-3-1 erwartet.
Ja, stimmt.
Ich denke halt, dass Kovac da nicht bereit ist, seine defensive Ordnung zu opfern.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, das ist Kovac-Fußball, darauf basiert sein ganzes Spiel und was diese Basis angeht, glaube ich nicht, dass er das groß verändern wird. So hat er. Das ist ja jetzt auch ein Thema, Jesko. Bei den Bayern hatten wir das, ne, wo der Kovac-Erfolg sich schnell eingesetzt hat. Da hatten wir damals noch einen Kovac, der mit einigen Führungsspielern ab und an nicht so richtig klar kam. Das hat sich jetzt aber auch verändert. Er ist offener geworden, er geht mehr auf die Jungs zu. Nur bei den Bayern war irgendwann diese spielerische Entwicklung nicht da. In Wolfsburg hat es dann auch irgendwann nicht funktioniert. Bei Frankfurt oder in Frankfurt hast du einen ganz anderen Ansatz, weil da war es perfekt. Da warst du der Underdog, der über Wille, über Kampf, über Fleiß, über, ich weiß noch, es gab einige Frankfurt-Spieler früher, die haben abgekotzt, in Anführungszeichen, weil Kovac alle paar Wochen da irgendwie Laktat abgenommen hat, der Rebic, der unfit war. Am Ende hat er die aber so getrimmt, dass sie dann im Pokalfinale der Gacinovic dem Mats Hummels Bruder, schlag den Ball lang. So, das hat funktioniert, ne? Nur ob das dann in den nächsten Wochen und Monaten, ich würde es mir wünschen, weil ich mag Nico, ich finde ihn als Typen richtig gut.
Sehr, also auch das, was wir hier üben, ist fachlich Kritik.
Ja,
also wir sind mit einigen Dingen oder hinterfragen einige Dinge, die wir sehen, die passieren. Mhm. Menschlich, muss ich sagen, bin ich von Niko Kovac extrem positiv überrascht.
Habe ich
auch schon mal gesagt. Ja. Extrem positiv überrascht. Eine sehr empathische Art, auch uns gegenüber, wirklich. Er redet viel, sagt wenig auf Pressekonferenzen. Das ist aber auch einfach so eine Trainerkrankheit. Das ist im Fußballbusiness so, da muss man sich auch irgendwann
ein bisschen mit abfinden. Ja, wenn die Cam aus ist, sind die Gespräche mit dem so geil.
Also ja, weil, super. Ja, auch, so. Aber auch mal über andere Dinge. Ist wirklich ein sehr, wie ich finde, ein sehr sympathischer Mensch und ich kannte ihn vorher nicht persönlich, hab auch Negatives gehört, bin ich ganz ehrlich, war sehr positiv überrascht über den persönlichen Umgang mit Niko Kovac.
Ja. Schauen wir mal.
Ich würde jetzt gerne tatsächlich nochmal in die Zukunft schauen.
Ja.
Weil die nächsten Spiele, weil wir können feststellen, Dortmund kann Topspiele nicht. Ja, sie haben keinen Sieg in dieser Saison geholt gegen einen
Top-Gegner. Gegen Juve nicht, in Anführungszeichen gegen Frankfurt nicht, wenn du es als Top-Team gegen...
Genau, gegen Leipzig nicht, gegen Leipzig Bayern nicht, gegen Manchester Bayern City nicht.
Genau, genau.
Die nächsten Spiele.
Also gegen Borussia Frankfurt Dortmund. Haben sie gewonnen, aber nach 90 Minuten nicht.
Ne? Genau, im Elfmeterschießen. Ne? Also das reguläre Spiel ist unentschieden ausgegangen. Genau. Das haben sie halt nicht gewonnen. Ja. Stuttgart, Villarreal. Ja. Ich muss aufpassen, wie ich das ausspreche. Ich bin neulich kritisiert worden hier von den Kollegen. Villarreal. Weil ich habe ja einen argentinischen Akzent und der dringt dann immer durch bei so spanischen Namen.
Villa, sagst du.
Villarreal. Villarreal.
Hä, was sagt dann der Argentinier zu Mallorca? Sagt der
Mallorca.
Mallorca.
Ja. Also Stuttgart, Villarreal, Leverkusen, Bundesliga, Leverkusen,
nochmal Leverkusen-Pokal.
Hoffenheim. Das sind alles Spitzenspiele. Abgesehen von Villarreal vielleicht. Aber das sind alles Spitzenspiele. So, wir sind jetzt Mitte November.
Ja.
Anfang Dezember kann, wenn der Trend so weitergeht, die Welt in Dortmund nochmal ganz anders aussehen.
Ist ganz interessant, Jesko. Ich sage jetzt nicht, mit wem ich oder zu wem ich Kontakt hatte. Ich sage nur, dass es ein Clubboss aus der Bundesliga ist und der schrieb mir nach Abpfiff, warte mal, wo finde ich es denn? Also der hatte mir nach Abpfiff geschrieben, ob wir eine Wette eingehen wollen. Ich bin am Ende nicht eingegangen, aber ob wir eine Wette eingehen wollen. Ah, warum finde ich es denn jetzt nicht? Dass der BVB bis zum, er hat doch hier, Stuttgart, Leverkusen, Hoffenheim, Freiburg in der Hinrunde, sowie das Borussen-Derby gegen Gladbach. Ne?
Ja.
Ich wette mit dir, nicht Top 4 am 18. Spieltag. Das ist meine Prognose. Ich bin jetzt nicht drauf eingegangen,
ja,
weil ich schon noch glaube, dass der BVB das die Spiele teils ziehen kann, wenn es die Entwicklung gibt. Aber würdest du sagen, ist ein Hot Take von dem nicht genannten Fußballboss?
Nö, finde ich nicht.
Ja?
Bin ich ganz ehrlich. Also wenn sie sich nicht massiv offensiv steigern, kann ich mir vorstellen, dass die in diesen Spielen Probleme kriegen werden. Sie haben den Vorteil, dass viele davon zu Hause sind. Also Hoffenheim ist zu Hause, Leverkusen-Pokal ist zu Hause.
Stimmt, ja.
Und Gladbach ist auch zu Hause.
Mhm.
Aber trotzdem, wenn du diese Spiele nicht gewinnst, dann kann das durchaus sein, dass du, und das ist ja relativ eng oben, ne, dass du dann erstmal aus den ersten vier Rängen fällst.
Mhm.
Und dann haben wir nochmal tatsächlich in Dortmund eine andere Diskussion.
Mhm.
Guck mal eben, also Leverkusen ist ein Punkt entfernt, Hoffenheim ist zwei Punkte entfernt und Frankfurt ist vier Punkte entfernt.
Mhm.
Stuttgart punktgleich mit dir. Und die spielst du jetzt alle.
Das
kann natürlich auch als der ganz große Gewinner da rausgehen. Ne? Also ich will jetzt nicht zu negativ sein, nur wir müssen ja auf die Erfahrung der Saison gucken. Und die Erfahrung der Saison zeigt, dass Dortmund in diesen Spielen Probleme hat.
Ey, das finde ich übrigens so krass. Wie viele Punkte ist Leverkusen weg von Dortmund?
Einen. Und man denkt, die hätten eine Mega-Krise. Ja. Ne?
Man denkt, die haben eine Monsterkrise. So, ne?
Ja,
ja, krass. Was glaubt ihr denn? Ihr könnt uns ja mal schreiben oder reagiert doch mal auf diesen Hot Take. Natürlich seid ihr BVB-Fans alle und dem auch sehr emotional und sagt, wahrscheinlich klappt das. Also klappt das, dass der BVB auf zwei oder drei bleibt.
Die Emotionalität schwankt ja in beide Richtungen, ne?
Ja,
ich habe das Gefühl, dass die gerade auch in die andere extrem schwankt.
Ja, 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 genau. Ja, deshalb könnt ihr mal drauf reagieren, wie ihr das seht. Wo steht der BVB bis zum 19. Dezember, bis zum letzten Spiel im Borussen-Derby in dem Jahr 2025, also wie die Entwicklung hingeht,
also,
auch was den Trainer angeht.
Sorry, aber da muss ich jetzt mal reingrätschen. Also mit Derby hat das ja nichts zu tun. Also das ist ja kein Derby.
Hat derjenige so geschrieben, ja stimmt, das ist kein
Derby. Ja, aber es ist
Borussen-Duell.
Also, gerade Borussen-Duell, hier im Ruhrpott hat das Wort Derby ja schon eine Bedeutung. Ich meine, in München ist das ein Derby, wenn Bayern gegen Nürnberg spielt, was irgendwie zwei Stunden auseinander ist, ja. Aber im Ruhrpott ist ein Derby, wenn du 20 Minuten auseinander bist.
Ist ja gut, Kerl.
Aber komm mir nicht mit Borussen-Derby. Also,
ja. Borussen-Duell.
Ja, Borussen-Duell, okay. Da kann ich mitleben.
Hast recht. Übrigens, ganz kurz, ich habe das Bild vor Augen, wie ein wild gestikulierender Pep Guardiola vor Pascal Groß steht und ihm nach dem Spiel irgendwie Anweisungen gibt. Hast du das in Manchester gesehen? Mm-mm. Wie geil ist dieses Bild?
Ich habe es im Nachhinein gesehen, ich war schon unten, ne? Man muss immer, vielleicht mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen.
Ja.
Wir müssen schon, gerade wenn wir mit einer Kamera unterwegs sind, ein paar Minuten eher, bevor der Abpfiff ist, schon mal runtergehen und bereitstehen und alles einrichten. Damit wir da dann auch ordentliche Bilder und ordentliche Töne liefern können. Deswegen, ne, was du vorhin erzählt hast, das total interessant ist, mal einfach auf der Tribüne zu bleiben und nochmal so ein bisschen so Postmatch-Emotionen mitzunehmen und aufzusaugen und auch Beobachtungen zu machen. Wer redet da mit wem? Wer redet wie mit wem? Wer gibt sich die Hand? Das ist super interessant, ist aber leider oft für uns technisch nicht möglich, weil wir einfach woanders sein müssen. So.
Ich habe genau so jetzt so, wie es oft technisch nicht möglich ist, weil dann ja auch manchmal kritisiert wird, keiner von euch beiden eine Frage gestellt auf der PK.
Ja, wir sind gar nicht auf der PK.
Wir sind selten bis nie dann auf der PK, weil wir dann oft den Trainer oder dann auch die Spieler im 1:1-Interview nochmal haben oder dann auch in der Mixzone mit mehreren anderen Kollegen und Kolleginnen. Deswegen sind wir oft gar nicht auf der Pressekonferenz so. Ne? Deswegen da nochmal der Einschub, was aber nicht heißen soll, dass ihr uns weiterhin kritisieren sollt, weil auch das uns oft manchmal hilft, um Dinge zu reflektieren oder einfach
absolut
besser zu werden in dem, was wir machen. Ja, ist ganz interessant. De Zerbi ist ja sehr gut mit Pep Guardiola, war ja der langjährige Trainer von
Pascal Groß
in Brighton. Da auch Denker und Lenker im Mittelfeld oder eigentlich überall. Der hat ja, glaube ich, außer im Tor auf jeder Position gespielt damals in Brighton.
Ja.
Deshalb kennt Pep Pascal Groß tatsächlich auch und auch von den Duellen gegen Brighton. Und das ist ja schon auch so ein Trainerspieler, einer, der clever ist, der klug ist, der mitdenkt, der langsam ist, ja, war aber auch Nuri Sahin. Nur wenn er die richtigen Leute links und rechts hat, dann fällt das vielleicht gar nicht so auch. Auch ein gewisser
und vor allem, wenn du mehr den Ball hast und weniger Gegenpressing spielst, dann ist es auch manchmal nicht so entscheidend, aber
ein anderes Thema. Ja, und da ging es einfach nochmal um Dinge, die der BVB vielleicht gut gemacht hat, besser hätte machen können. Und wenn Pep Guardiola den Gegner anfängt zu coachen, dann muss die Fußballwelt zittern. Hat Liverpool jetzt auch gesehen mit einem 3-0.
Liverpool wäre auch nochmal ein Thema für sich.
Ja.
Da müssen wir auf den Kopf, sein.
Ey, übrigens, du bist ja auch ein Florian Wirtz, Fanatiker, will 100, ich nicht sagen, ja, aber einer der Fan, Verfechter.
Ja,
100%. War auf der Pressekonferenz Thema hier in Wolfsburg. Übrigens nochmal ein kurzes Update zu Schlotterbeck. Fleischwunde davongetragen aus dem Spiel gegen Hamburg. Der Fuß ist dicker geworden über das Wochenende. Also großes Fragezeichen, ob er gegen Luxemburg spielen kann. Aber dann wird auch
Hoffentlich schaffen wir es ohne Schlotterbeck gegen Luxemburg.
Toll, das wäre wichtig, ne? Das wäre wichtig. Zum Glück ist der Waldi dann dabei. Der Waldi Anton wird es dann richten mit Jonathan Tah. Aber es war Thema beim Nagelsmann, ne? Was ist mit Wirtz los? Und da hat er ganz klar gesagt, übrigens wäre vielleicht auch mal nicht so verkehrt, wenn die Blinden, hätte er fast schon gesagt, von Liverpool da vorne auch mal so einen reinmachen, den der Flo vorlegt, weil ganz so wenige Assists hat der Flo nicht. Und das stimmt ja auch. Natürlich
hat er kein Superspiel. Aber er legt Chancen vor, aber.
Er legt Chancen vor, die macht halt nur keiner. Ja, genau. Das ist halt das Thema. So, aber natürlich, Liverpool funktioniert gerade nicht und befinden sich auch in einer schwierigen Phase. Und das ist dann auch für so einen wie Flo nicht einfach, aber das soll nicht unsere Sorge sein. Unsere Sorge ist der BVB, der gerade nur auf Platz 3 rangiert, einen Punkt hinter Leipzig, 7 hinter Bayern, aber im Pokal noch drin ist, in der Champions League alles möglich ist. Und ja, Jesko, wir haben schon wieder 52 Minuten gequatscht.
Absolut. Deswegen hören wir jetzt auf. Du schreibst und sprichst die deutsche Nationalmannschaft zur WM.
Ja, absolut. Und ist doch klar. Ich will in die USA. Da habe ich Lust.
Echt? Das wäre noch ein Thema, wo wir auch drüber
sprechen. Ja, stimmt. Du hast ja hier Club WM, was Logistik und Reise angeht, sehr schlechte Erfahrung.
Nee, keine schlechte Erfahrung. Ist halt anstrengend.
Anstrengend, ja.
Ich weiß nicht, ob ich zurzeit Lust hätte, in die USA zu reisen. Ja. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ich danke dir, Patrick. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Wir sprechen uns nächste Woche.
Achso, soll ich das Licht nochmal anmachen? Soll ich das Pufflicht
anmachen? Oh Gott. Sachen versprechen und nicht einhalten. Das ist ja.
Warte.
Wäre ja wie Weihnachten. So. Patrick ist jetzt mal eben weg vom Mikro, deswegen moderiere ich das. Ach, traumhaft, Patrick.
Geil, oder?
Traumhaft, ja. Ich bin froh, dass das nicht die ganze Zeit an war.
Schön. Also. So. Wir hören uns.
Bis nächste Macht's Woche. Gut. Ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.